Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch regelmäßig auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Diesen Monat bin ich etwas später dran als sonst. Vielen Dank für eure Geduld. Der November war wirklich sehr trubelig. Es gab sehr viel zu tun und deswegen also heute mit etwas Verspätung die Dezemberfolge. Ja, und wenn ihr auch gerade aufs Datum geschaut habt und erschrocken festgestellt habt, dass es schon Mitte Dezember ist und ihr noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk sucht, vielleicht ist ja mein neues Buch Königinnen was für euch, beziehungsweise für eure Kinder. Denn Königinnen ist für Kinder ab 10 Jahren geschrieben und stellt 50 Herrschende aus aller Welt vor. Und ich verspreche euch, da lernt ihr nicht nur die bekannten Namen wie Eleonore von Aquitanien, Queen Victoria oder Maria Theresia genauer kennen, sondern ihr lernt auch noch neue mächtige Frauen kennen aus Afrika, aus dem Maya-Reich und aus der mongolischen Steppe und das Ganze natürlich aus dem alten Ägypten bis in die Moderne. Damit endet mein kleiner Werbeblock auch schon. Ich will euch auch nochmal ein ganz großes Dankeschön sagen für ein weiteres Jahr Her Story, für eure Mails, für eure tollen Vorschläge zu Themen, für natürlich auch für eure Unterstützung via PayPal und Steady. Das macht wirklich einen großen Unterschied. Ich betreibe den Podcast ja unabhängig, ohne Produktionsteam dahinter. Das heißt Recherche, Schreiben, Aufnehmen, Schneiden. Alles das kostet natürlich nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und all das läuft eben oder liegt auf meinen Schultern. Und eure Unterstützung hilft dabei, die laufenden Kosten zu tragen und die vielen Stunden, die eben in die Folgen fließen, zumindest ein kleines Stückchen abzufedern. Und vor allem ermöglicht ihr mir damit, Her Story langfristig weiterzumachen. Dafür will ich euch wirklich nochmal ganz ausdrücklich Danke sagen. Ja, vielen Dank an alle, die den Podcast bereits unterstützen. Vielleicht denken sich manche von euch ja jetzt, dass sie das auch gern tun würden. Ihr könnt das, wie gesagt, über Steady und PayPal tun. Ihr alle jedenfalls sorgt dafür, dass die Geschichten von Frauen und Queers Sichtbarkeit bekommen und dass sie eben auch erzählt werden können. Also nochmal Danke dafür. Heute habe ich euch die Geschichte einer außergewöhnlichen Künstlerin und eines verschollenen Kunstwerks mitgebracht. Und es ist auch die Geschichte einer Wiederentdeckung. Mich fasziniert es ja, diese Detektivarbeit im Archiv, in Lagerräumen, manchmal auch an ungewöhnlichen Orten. Und heute sprechen wir über Death of Cleopatra, eine große Skulptur von Edmonia Lewis, um die es heute geht. Die konnte dank der hartnäckigen Arbeit einer Historikerin namens Marilyn Richardson aufgespürt werden. Das war eine lange Suche, die Marilyn Richardson da unternommen hat und die sie schließlich an einen Ort führte, an dem man wirklich keine große Kunst vermuten würde. Wir reisen aber mal kurz in der Zeit zurück. Wir fangen diesmal an im Jahr 1876 in der US-Stadt Philadelphia. Dort findet zu dieser Zeit gerade die United States Centennial Exhibition statt. Die junge Nation feiert sich selbst, feiert 100 Jahre Unabhängigkeit. Die USA zeigen auf dieser Ausstellung ihren Fortschritt, ihre Industrie, ihre Macht und natürlich auch ihre Kultur. Überall drängen sich Menschen durch die Hallen der United States Centennial Exhibition. Die Schaulustigen beäugen neue Erfindungen, ratternde Maschinen und eben auch beeindruckende Kunst, Gemälde und Skulpturen. Und eine Statue zieht die Aufmerksamkeit wirklich auf sich. Sie ist sehr groß, sie ist aus weißem Marmor, sie ist 2 Tonnen schwer. Das ist eine Frau, die auf einem Thron sitzt. Ihr Körper ist zusammengesunken, der Kopf ist leicht zur Seite geneigt, ihr Arm hängt leblos herab. Man sieht beim Betrachten, man versteht, der Tod ist bereits eingetreten, aber nichts an dieser Frau wirkt schwach. In ihrer Hand hält sie noch die Schlange. Ja, wer kann das sein? Tod auf einem Thron, noch eine Schlange in der Hand. Ihr ahnt es vielleicht schon, die Statue zeigt Kleopatra, die Königin von Ägypten, und zwar im Moment nach ihrem letzten Atemzug. Und deswegen heißt die Skulptur Death of Cleopatra. Diese Kleopatra ist anders als viele Darstellungen der damaligen Zeit. Sie liegt nicht dramatisch ausgestreckt da, sie ist nicht hypersexualisiert, sie sitzt, und sie sitzt auch im Tod würdevoll, beherrscht und selbstbestimmt. In den Ausstellungskatalogen steht ein kleines Sternchen neben dem Eintrag für diese Skulptur. Sie ist nämlich zu verkaufen. Und geschaffen hat die Skulptur Edmonia Lewis, eine amerikanische Bildhauerin, eine Frau, eine Künstlerin schwarzer und indigener Herkunft. Die Skulptur wird bewundert. Manche Kritiker loben sie auch wirklich überschwänglich. Man sagt, man muss unbedingt hingehen, sich die anschauen. Die Presse berichtet über die Skulptur, aber sie wird nicht verkauft. Und nachdem die Ausstellung endet, beginnt für die Skulptur dann eine Reise, die sie für Jahrzehnte aus dem Blick der Öffentlichkeit verschwinden lässt. Und dazu erzähle ich euch später mehr. Jetzt aber wollen wir wissen, wer ist die Künstlerin, die dieses beeindruckende Kunstwerk geschaffen hat? Edmonia Lewis wurde vermutlich 1844 geboren, ungefähr 20 Jahre vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Sicher ist das Geburtsdatum nicht und überhaupt gibt's viele Fragezeichen in ihrer Biografie. Es gibt keine Tagebücher von ihr, kaum Briefe aus ihrer Feder, keine umfangreichen Selbstzeugnisse, außer einigen Interviews, die sie gegeben hat. Aber zum Beispiel ihr Geburtszertifikat ist bis heute nicht aufgetaucht. Die Stationen ihres Lebens musste ihre Biografin Marilyn Richardson aus Bruchstücken rekonstruieren. Und auch die Kunsthistorikerin Kirsten Pipe Ewick hat wichtige Arbeit zu Edmonia Lewis geleistet. Diesen beiden Forscherinnen haben wir eigentlich viel für die Wiederentdeckung und Würdigung von Edmonia Lewis und auch von ihrer Arbeit, ihren Kunstwerken zu verdanken. Edmonia Lewis war die Tochter eines afroamerikanischen Vaters und einer indigenen Mutter. Als sie 9 war, hatte sie schon beide Eltern verloren und wuchs dann bei der Familie ihrer Mutter auf, bei den Chippewa oder den Ojibwe, in der Nähe der Niagara-Fälle. In ihrer Kindheit war Edmonia Lewis umgeben von der Kunst und dem Handwerk der Indigenen. Sie hat vielleicht auch Schmuck, Schnitzereien, Mokassins, Objekte mit symbolischer Bedeutung selbst geholfen zu fertigen. Und vielleicht hat sie da eben auch schon ein Gefühl dafür bekommen oder eine Wertschätzung dafür bekommen, mit den Händen etwas Künstlerisches zu formen. Edmonia und ihr älterer Bruder waren früh auf sich gestellt. Der Halbbruder Samuel stammte aus einer ersten Beziehung des Vaters, aber er fühlte sich für die jüngere Edmonia offenbar sehr verantwortlich. Er zog dann nämlich in den Westen, um im Goldrausch zu Geld zu kommen. Und mit dem Geld, was er da verdiente, finanzierte er seiner Schwester etwas, das für junge Frauen ihrer Herkunft in dieser Zeit alles andere als selbstverständlich war, nämlich Bildung. Die junge Edmonia hatte dabei Glück, dass in diesen Jahren die Abolitionsbewegung zumindest in Teilen der USA wirklich Fahrt aufnimmt. Also Abolitionisten sind ja diejenigen, die Versklavung ablehnen und ein Ende der Sklaverei sehen wollen. Das heißt aber nicht, dass die abolitionistische Bewegung wirklich frei von Rassismus war. Das sehen wir gleich noch. Die Abolitionisten versuchten unter anderem gebildete oder begabte Schwarze zu finden, um dann dem Vorurteil der Sklaverei-Befürworter entgegenzutreten, dass Schwarze roh und unzivilisiert seien. Also man versuchte quasi so Leuchtturmgestalten zu finden, die man als Gegenbeispiel präsentieren konnte. Ja, und so entsteht ein Nährboden oder ein kleiner Raum, der schwarzen Menschen ermöglicht, dass sie Zugang zu Bildung haben. Edmonia Lewis besucht für einige Zeit das New York Central College in New York, bevor ihr Bruder ihr dann einen Platz am Oberlin College in Ohio sichern kann. Sie lebt dort bei einem Pfarrer und seiner Familie, denn Edmonia Lewis ist katholisch. Wann genau sie den katholischen Glauben annahm, ist nicht ganz klar. Das Oberlin College ist damals eine Ausnahmeentscheidung. Es ist eines der wenigen Colleges, das schwarze Studierende aufnimmt. Und es ist auch das erste College in den USA, das Männer und Frauen gemeinsam unterrichtet. Also ein soziales Experiment, wenn man so will. Und es wird von der Presse und natürlich auch von Gegnern des Abolitionismus argwöhnisch beobachtet. Und Edmonia Lewis gerät leider ins Zentrum dieses Argwohns. Ein kurzer Hinweis, in der kommenden Passage spreche ich über sexuelle Gewalt. Wenn das für euch belastend ist, dann spult jetzt einfach 1,5 Minuten vor. 1862 wird sie nämlich beschuldigt, 2 weiße Kommilitoninnen vergiftet zu haben. Der Vorwurf lautet konkret, sie habe ihren Wein mit spanischer Fliege versetzt, einem Aphrodisiak. Der Skandal ist damit perfekt. Die Lokalzeitung schreibt immer wieder über eine schwarze Studentin, die verdächtigt wird in diesem Fall. Und eines Abends wird Edmonia Lewis dann entführt. Man verschleppt sie zu einem Feld, wo sie zusammengeschlagen wird. Man raubt ihr die Kleider und man lässt sie nackt und verletzt zurück. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass sie in diesen furchtbaren Stunden auch sexuelle Gewalt erlebt hat. Beweisen lässt sich das aber nicht mehr. Wahrscheinlich dachten ihre Angreifer, dass Lewis im Feld an ihren Verletzungen sterben würde, aber sie wird gefunden. Wir wissen von einem gebrochenen Schlüsselbein und dass sie tagelang bettlägerig war und dass sie zu ihrem Prozess dann auf Krücken erschien. Aber bevor es zum Prozess kam, wurde Edmonia Lewis verhaftet. Das College sieht sich nach dem Angriff auf sie nämlich nicht mehr in der Lage, sie vor weiteren Übergriffen zu schützen, also wird sie zu ihrer eigenen Sicherheit festgenommen. Dann gibt es also tatsächlich einen Prozess gegen sie. Sie wird von einem Oberlin-Absolventen verteidigt, und zwar sehr leidenschaftlich. Ihr Verteidiger hält nämlich eine 6-stündige Abschlussrede und am Ende wird Edmonia Lewis freigesprochen. Es sieht nach einem Sieg aus, nach all dem Unrecht, das ihr geschehen ist. Sie darf sogar in Oberlin weiter studieren, aber im Hintergrund hat sie sich offenbar doch Feinde gemacht. Irgendwer zieht da die Strippen gegen sie, denn nur ein Jahr später wird sie beschuldigt, im College Kunstutensilien gestohlen zu haben. Sie wird dann zwar erneut von diesem Verdacht und dieser Beschuldigung freigesprochen, aber sie darf nicht ans College zurückkehren. Und damit hat sie auch keinen Abschluss. Ihre Bildung endet ohne Abschluss. In Oberlin wurde Edmonia Lewis also regelrecht zu einer Projektionsfläche. Sie wurde zum Sündenbock in einem rassistischen, unsexualisierten Diskurs. Und sie hat dabei auch unfassbare Gewalt erfahren. Nachdem Edmonia Lewis Oberlin verlassen musste, ging sie nach Boston. Und dort geht sie in die Ausbildung beim Bildhauer Edward Brackett. Brackett ist Abolitionist und Boston ist überhaupt eine Hochburg von Sklavereigegnern. Und Lewis lernt hier schnell, dass Kunst und Politik hier wirklich eng miteinander verknüpft sind. Deshalb fertigt sie Porträtbüsten bekannter Persönlichkeiten ihrer Zeit an, zum Beispiel von Frederick Douglass. Und bald taucht ihr Name dann auch in der Presse auf. Sie wird gefördert, aber sie wird auch herumgereicht. Denn für die Abolitionisten ist Edmonia Lewis wie andere schwarze Kreative oder Gebildete so eine Art lebendes Beweisstück. Sie dienen als Beispiel dafür, dass schwarze Menschen zu hohen Leistungen fähig sind. Die Intention dahinter mag gut gewesen sein, aber es ist trotzdem eine problematische Instrumentalisierung. Und da merkt man auch, die Abolitionisten waren eben auch nicht frei von Rassismus. Man sieht das am Beispiel der weißen Schriftstellerin Lydia Maria Child. Die unterstützte Edmonia Lewis öffentlich und gleichzeitig schrieb sie in privaten Briefen, dass Edmonia Lewis zu hoch greife und ihre Kunst überambitioniert war. Und darin steckt die Annahme, dass weiße Maßstäbe darüber entscheiden, was gute Kunst ist. Also Lydia Maria Child geht damals sogar so weit, dass sie eine Büste von Edmonia Lewis kauft und diese Büste dann nachbearbeitet. Und dann lädt sie Edmonia Lewis zu sich nach Hause ein und zeigt ihr, wie sie persönlich findet, wie die Büste viel besser aussieht. Also eine weiße Frau und Schriftstellerin erklärt einer schwarzen und indigenen Bildhauerin, wie sie ihre Arbeit eigentlich zu tun habe. Ja, dreimal dürft ihr raten, wie das endet. Wahrscheinlich braucht ihr gar keine 3 Versuche. Edmonia Lewis und Lydia Maria Child haben bald keinen Kontakt mehr. Die Büste, die die weiße Gönnerin da übrigens bearbeitet hat, ist eine Büste von Robert Gould Shaw, dem Anführer des ersten schwarzen Regiments im amerikanischen Bürgerkrieg. Robert Gould Shaw fiel im Krieg und wurde von den Schwarzen und Abolitionisten eben sehr verehrt. Und Edmonia Lewis verkauft 100 dieser Büsten zu je $15, ein ziemlich guter Preis damals. Und von dem Geld kauft sie sich eine Fahrkarte auf einem Schiff nach Europa. Lewis will sich eben nicht länger von den AbolitionistInnen einspannen lassen. Sie will einfach nur Künstlerin sein. Und deswegen zieht sie 1865, das Jahr, in dem der amerikanische Bürgerkrieg in ihrer Heimat endet, da zieht sie nach Rom. Und erst da erlebt sie künstlerische Freiheit und hat auch das Gefühl, dass sie nicht zuallererst über ihr Schwarzsein oder ihr Indigensein definiert wird. Damals lebten eine ganze Reihe amerikanischer Bildhauerinnen in Rom, darunter Harriet Hosmer, Margaret Foley und Emma Stebbins. Und Rom gilt als Mekka für die bildende Kunst, denn hier gibt's Marmor und es gibt hervorragende Steinmetze. Und natürlich auch all die großartige alte Kunst, sodass man sich wunderbar von den historischen Originalen inspirieren lassen kann. Es gibt dann einen zunächst holprigen Start für Edmonia Lewis, aber sie findet in Rom dann eine Gemeinschaft von Künstlerinnen und eben ihre ganz persönliche künstlerische Freiheit. Sie richtet sich ein Atelier ein und dort arbeitet sie an Werken mit mythologischen, literarischen und biblischen Themen. Und sie arbeitet eben mit Marmor. Marmor ist das Material für Fine Art und sie bearbeitet alle Skulpturen selbst. Und das sage ich deshalb, weil viele BildhauerInnen damals erst ein kleines Modell vorfertigen und es dann zum Steinmetz geben, der dann eine größere Form dieses Modells ausführt, bevor die KünstlerInnen dann die feinen Details fertig ausarbeiten. Und obwohl das damals eigentlich alle so machen, also Männer und Frauen, wird nur den Frauen vorgeworfen, dass sie ihre Kunst nicht ohne Hilfe ausführen könnten. Und Edmonia Lewis will sich in sowas gar nicht erst reinziehen lassen. Sie macht zunächst alles selbst und erst später, als sie es sich dann auch leisten kann, heuert sie dann Gehilfen für ihr Studio an. Ihr Studio ist so erfolgreich, dass es in Rom auch Teil der Route für Rom-Touristen wird. Also wenn AmerikanerInnen damals auf Reisen gingen, dann besorgten sie sich einen Tourguide für die jeweilige Stadt, sehr ähnlich zu heute. Und am Ende dieses Büchleins stand dann nach all den Sehenswürdigkeiten auch Adressen von amerikanischen KünstlerInnen in der Stadt, die man besuchen konnte, um eben dort Werke zu kaufen. Edmonia Lewis bekommt in ihrem Studio also auch Besuch von amerikanischen Reisenden, die bei ihr Werke kaufen, darunter zum Beispiel Frederick Douglass oder Ulysses S. Grant. Edmonia Lewis ist in Rom also wirklich erfolgreich. Und wie viele KünstlerInnen ihrer Zeit beginnt sie dann auch mit der Arbeit an einem monumentalen Werk. Also um 1870 beginnt sie mit der Arbeit an The Death of Cleopatra. Sie arbeitet 4 Jahre lang daran und sie finanziert das, indem sie erst andere Werke verkauft, mit dem Geld davon dann den Marmor für ihre große Skulptur kauft, daran arbeitet, bis das Geld knapp wird, dann wieder andere Werke verkauft und so weiter. So geht das also immer im Kreis, bis die Skulptur dann eben fertig ist. Und mit dem Subjekt für oder mit dem Thema ihres Werkes hat sie eine eigentlich hochpolitische Wahl getroffen. Denn Kleopatra wird im 19. Jahrhundert sehr oft in der Kunst dargestellt. Und um ihre Darstellung ist ein Streit entbrannt. Ihre Darstellung ist nämlich immer auch eine Auseinandersetzung mit ihrer Herkunft. Sprich, eigentlich auch ein Streit um ihre Hautfarbe. Interpretiert man sie eher als südeuropäisch, weil ihr Vater Ptolemäer war? Ihre Mutter war aber womöglich ägyptisch oder nubisch, sprich nordafrikanisch. Im Falle von Kleopatra machte man das aber nicht an der Hautfarbe fest, jedenfalls nicht in der künstlerischen Darstellung, weil gerade wenn man mit Marmor arbeitet, dann gibt's eben nur eine Möglichkeit, es wird eine weiße Skulptur. Man macht es an der Nasenform fest. Eine der bekanntesten Statuen der Zeit zeigt Kleopatra als explizit europäisch und dann entstand ein Gegenentwurf, der genau gegenteilig die Königin mit afrikanischen Zügen zeigt. Das heißt, Edmonia Lewis hat sich hier ein Thema ausgewählt, mit dem sie also wirklich in stürmisches Wasser eintritt sozusagen. Und sie entscheidet sich für historische Recherche. Sie studiert römische Münzen, die zu Kleopatras Zeit geprägt wurden, und hält sich dann eben an dieses zeitgenössische Bild. Damit vermeidet sie eine explizite Aussage über Rasse und sie zeigt Kleopatra als Königin, die mit diesem selbstgewählten Tod die Kontrolle über ihr Schicksal behält, weil sie sich damit der zur Schaustellung als politische Gefangene in Rom entzieht. Deswegen zeigt sie eben nicht liegend oder im Moment vor ihrem Tod, sondern sie zeigt sie in dieser sitzenden, sehr würdevollen Pose nach diesem letzten Atemzug. Vielleicht hat Edmonia Lewis von Anfang an gehofft, dass ihre Skulptur auf einer großen Ausstellung gezeigt wird. Als dann aber ein Organisator für die Ausstellung ihr Studio in Rom besucht und sie einlädt, die Skulptur eben in Philadelphia zu zeigen, zu dieser großen Ausstellung zur Feier der 100-jährigen Unabhängigkeit, da soll sie in Tränen ausgebrochen sein. Death of Cleopatra wird dann von Italien über den Atlantik nach Nordamerika verschifft und also 1876 auf der Ausstellung in Philadelphia gezeigt. Die Reaktionen fallen sehr gut aus, das habe ich euch ja schon zu Beginn der Episode erzählt, aber die Skulptur wird eben nicht verkauft. Nach jahrelanger Arbeit, nach so viel Zeit und so viel Geld für all dieses Marmor, muss das ein herber Schlag für Edmonia Lewis gewesen sein. Nicht nur finanziell, auch, glaube ich, moralisch einfach so ein Schlag in die Magengegend. Enttäuscht lässt sie die Skulptur in Amerika zurück und fährt wieder nach Europa. Sie hat vermutlich gehofft, dass die Skulptur noch an anderer Stelle gezeigt wird und dann schließlich doch noch verkauft wird. Edmonia Lewis verbringt scheinbar einen Großteil ihrer Karriere und ihres Lebens in Rom. Man findet dann einen kurzen Aufenthalt von ihr in Frankreich und später zieht sie nach London. Und dort stirbt sie dann auch 1907 mit etwa 63 Jahren. Ihren Nachlass von 60.000 Pfund vermacht sie damals der katholischen Kirche. Sie hat nie geheiratet, es gibt keine Kinder und es gibt niemanden, der ihren künstlerischen Nachlass organisieren, verwalten und nachverfolgen kann. Und ihre Skulptur, die in Amerika zurückgeblieben ist, die führt jetzt ein sehr absurdes Nachleben. The Death of Cleopatra wird 1878 tatsächlich noch einmal ausgestellt. Und dann verliert sich aber die Spur bis 1892. Da taucht sie wieder auf, und zwar in einem Saloon in Chicago. Wenn ihr glaubt, dass das schon der absurdeste Teil der Geschichte ist, weit gefehlt. Ein Spieler- und Pferderennen-Enthusiast kauft die Skulptur und nutzt sie dann als Grabstein für sein Lieblingspferd, das, ihr ahnt es, den Namen Kleopatra trug. Das Stück Land in Chicago, auf dem der Gute sein Pferd beerdigt hatte, wurde dann erst in einen Golfplatz verwandelt und dann während des Zweiten Weltkriegs wurde dort eine Torpedofabrik errichtet. 1970 entschied sich dann die amerikanische Post, dort ein Verteilerzentrum zu bauen und ließ die Skulptur dann von einem Bauunternehmen abtransportieren. Die Arbeiter dieses Bauunternehmens parkten die Skulptur dann einfach auf einer Lagerfläche und als nächstes wurde sie von einer Gruppe Pfadfinder gereinigt und neu gestrichen. Also die Kunstsinnigen unter euch müssen jetzt stark sein, das hat natürlich wenig damit zu tun, wie man ein solches Kunstwerk fachgerecht restauriert. Aber die Jungs meinten es gut und es wusste ja auch niemand, was für ein bedeutendes Kunstwerk man da vor sich hatte. 1985 stieß dann ein örtlicher Geschichtsverein auf die Skulptur und kaufte sie. Der Vorsitzende dieses Vereins, ein Mann namens Frank J. Orland, ein Zahnarzt im Ruhestand, konnte sogar herausfinden, dass diese Skulptur von Edmonia Lewis geschaffen worden war. Und er wandte sich dann an das Metropolitan Museum of Arts in New York mit Fragen über die Künstlerin, weil er eben kaum etwas über sie finden konnte. Gleichzeitig recherchierte nun Marilyn Richardson schon lange, weil sie in Begriff war, eine Biografie über Edmonia Lewis zu schreiben. Sie hatte schon Archive durchforstet, Zeitungen durchwühlt, um all diese Details über ihr Leben und ihre Kunst zusammenzutragen. Und sie versuchte nun natürlich auch, einige der in alle Winde zerstreuten Kunstwerke der Bildhauerin aufzutun. Also setzte sie eine Anzeige in die New York Times Book Review und bat dort um Informationen zu Lewis' Kunst. Einige Wochen später standen dann Marilyn Richardson und Frank Orland in Kontakt und wiederum etwas später stand Richardson dann in Chicago in einem Lagerraum einer alten Shopping Mall, wo man Kleopatra mittlerweile geparkt hatte. Eine Königin aus Marmor zwischen Thanksgiving-Deko und Farbeimern. So fand Marilyn Richardson die Skulptur von Edmonia Lewis. Ihr Gesicht war von Erosion regelrecht vernarbt, die Schlange in ihrer Hand und einige Finger fehlten. Auch die Sandalen an ihren Füßen waren vom Wetter und den harschen Transportbedingungen weitgehend zerstört worden. Und für $30,000, das klingt heute fast nach einem Schnäppchen, war in den 80er Jahren aber schon noch eine Stange Geld, wurde The Death of Cleopatra dann restauriert. Und heute ist sie Sammlung des Smithsonian Museums und kann wieder von der Öffentlichkeit bestaunt werden. Ihr merkt, in der Biografie von Edmonia Lewis bleibt vieles weiterhin lückenhaft und nur fragmentarisch. Wir kennen Edmonia Lewis als Künstlerin nicht wirklich gut. Aber immerhin können wir sagen, unbekannt ist sie nicht mehr. Und damit, ihr Lieben, sind wir am Ende der heutigen Episode. Wenn sie euch gefallen hat und ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das auf PayPal oder Steady tun. Gedanken zur Folge könnt ihr mir per E-Mail schicken an feedback@herstorypod.de oder via Instagram. Dort findet ihr mich unter @herstory_pod. Habt vielen, vielen lieben Dank für all eure lieben Nachrichten, die mich dieses Jahr erreicht haben, für eure Unterstützung und für eure Wertschätzung für Herstory. Ohne euch würde es den Podcast nicht schon seit über 5 Jahren geben. Kommt gut durch den Dezember und durch die Feiertage. Und wir hören uns wieder im neuen Jahr. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.